Im Studio ist Sabina Mattei. Links und frei, so überschrieb der Sozialdemokrat Willy Brandt seine Autobiografie. Ein Beleg, wie hoch Freiheit unter Linken mal im Kurs stand. Doch gerade unter progressiven politischen Kräften scheint dieses Konzept, das für die Demokratie so entscheidend ist, aus der Mode zu kommen. Das jedenfalls stellt Michael Bröning fest. Bröning, Politologe und Mitglied der SPD-Grundwertekommission, hat der Freiheit einen Essay gewidmet. Hören Sie die Wiederholung des Gesprächs mit Michael Bröning vom 5. Februar. Guten Tag, Herr Bröning. Willkommen bei 1222.
Guten Tag, Frau Mattei.
Sie sind zugeschaltet aus New York, wo Sie die Dependance der Friedrich-Ebert-Stiftung leiten. In den USA gilt Henry David Thoreau's Walden vielen als ultimativer Freiheitsentwurf. Ein Mann, der ohne Einwirkung des Staates in der Natur lebt und niemandem Rechenschaft schuldig ist. Ist das der Inbegriff der Freiheit?
Gute Frage. Also Thoreau hat man ja oft so das Bild eines Naturburschen vor sich. Und in der Tat ist es ein schönes Bild der Freiheit. Also Thoreau hat ja in einer selbstgebauten Hütte an einem See gelebt. Und ja, das ist tatsächlich natürlich dieses Ideal der Ungebundenheit, das freie Leben im Einklang mit der Natur. Aber ich glaube schon, dass dahinter eigentlich ein relativ verkürzter Freiheitsbegriff steht. Also erstmal hat Thoreau auch nur 2 Jahre in dieser Hütte verbracht und ist danach wieder in die Zivilisation zurückgekehrt. Und zweitens wird bei diesem Ideal aus meiner Sicht dann doch vergessen, dass man Freiheit eben auch nicht alleine wirklich ausleben kann, sondern dass es zumindest so die Zusammenfassung aller philosophischen Beschäftigungen mit diesem Phänomen Freiheit. Freiheit kann man eigentlich nicht alleine sein. Für die Freiheit braucht man eben auch die Beziehung zu den anderen. Man braucht die Beziehung zur Gesellschaft, zur Gemeinschaft. Freiheit, das ist eben nicht nur das Ich, sondern auch das Wir. Sonst wäre auch Robinson Crusoe etwa frei, ne? Also auf seiner tropischen Insel. Und ich finde es ganz bezeichnend, weil wenn man heute nach Massachusetts fährt und sich diese Hütte anschaut oder diesen Ort anschaut, an dem Thoreau sozusagen sein Ideal der Freiheit versucht hat auszuleben, dann ist da eigentlich gar nichts zu sehen. Also die Hütte, die gibt es nicht mehr. Das Haus ist weg. Da ist nur noch der Grundriss zu sehen. So mit Holzpflöcken kann man die Umrisse noch sehen. Und ich finde, dass das eigentlich ein ganz schönes Bild ist für die Freiheit. Weil das Haus der Freiheit, das muss man sich irgendwie denken. Und das gilt eben ganz grundsätzlich für dieses Konzept Freiheit. Das ist ein Begriff, der aufgefüllt werden muss. Und der ist auch aufgefüllt worden in der Vergangenheit. Und zwar ganz über alle möglichen ideologischen Grenzen hinweg, von rechts und von links. Und das führt eben dazu, dass die Freiheit als Begriff relativ instrumentalisierbar ist. Und das ist ja auch ein Begriff, der in der Vergangenheit instrumentalisiert worden ist. Und es ist auf jeden Fall ein Begriff, der ja schwer zu definieren ist und auf den es nicht so eine einfache Antwort gibt.
Wie definieren Sie ihn denn, diesen Begriff der Freiheit, um dessen Ende Sie fürchten?
Also ich hatte für das Buch das große Glück, dass ich nicht bei Null anfangen musste, sondern es gibt natürlich eine total reichhaltige Beschäftigung mit dem Konzept der Freiheit in der Philosophie, in der Politikwissenschaft. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann stellt man relativ schnell fest, dass Freiheit ein merkwürdiger Wert ist. Das ist ein Wert, der umschlägt, wenn man ihn sozusagen zu doll auf die Spitze treibt. Der kippt irgendwann, der hat einen Kipppunkt und schlägt dann in sein Gegenteil um. Und um das zu verstehen, macht es Sinn, sich mit dem Konzept von positiver und negativer Freiheit zu beschäftigen. Und das ist eben eine Unterscheidung, die in der Philosophie bis auf Immanuel Kant zurückzuführen ist. Und ich glaube, dass diese Unterscheidung einem weiterhilft, um zu definieren, was Freiheit ist. Denn Freiheit ist eigentlich eine Balance zwischen negativer und zwischen positiver Freiheit.
Negative Freiheit wäre die Freiheit von und die positive die Freiheit zu. Nun gibt es ja in Deutschland eine Partei, die trägt die Freiheit im Namen. Das ist die FDP, das sind die Liberalen. Und die sagen vor allem Freiheit von. Was sagen denn die Linken?
Ja, das kommt darauf an, welche Linken man fragt. Zu beobachten ist deutlich, dass das Konzept Freiheit in den vergangenen Jahren so nach rechts gewandert ist. Und das Linke, das haben Sie auch in Ihrer Anmoderation gerade dargestellt, so mit dem Begriff und mit dem Konzept Freiheit sehr angefangen haben zu fremdeln. Und das ist eigentlich Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit der Freiheit und sozusagen ja, Ausgangspunkt des Buches vom Ende der Freiheit, dass die Freiheit in progressiven Kreisen, in fortschrittlichen Kreisen, zumindest in Teilen, mittlerweile fast als Schimpfwort gilt. Also ja, die Liberalen haben das Freiheit sozusagen im Namen. Aber wenn man sich mit dem Begriff Freiheit in der politischen Diskussion, auch in Deutschland jetzt beschäftigt, dann fällt auf, dass eben nur ein bestimmtes politisches Segment momentan über die Freiheit spricht und alle anderen schweigen im Wesentlichen dazu. Also die Ebert-Stiftung hat beispielsweise den Bundestagswahlkampf, den zurückliegenden, mal untersucht auf bestimmte Begriffe, die dort verwendet werden, und hat herausgefunden, dass der Begriff Freiheit in fast allen Mitteparteien, in all diesen sozusagen Bewegungen des Mainstreams eigentlich völlig aus der Mode gekommen ist. Es gibt nur eine Ausnahme und das ist die AfD. Die AfD hat mit dem Begriff der Freiheit im Bundestagswahlkampf massiv operiert und alle anderen nicht. Und das ist eine merkwürdige Beobachtung, finde ich, dass sozusagen ein zentraler Begriff unseres Grundgesetzes, aber auch ein zentrales Betriebssystem unserer Demokratie so sang- und klanglos aufgegeben wird. Und dass sozusagen dieses Aufgeben von links eine Entsprechung findet auf der Rechten, die diesen Begriff so usurpiert und okkupiert. Und das ist ganz klar, wenn man sich das auch im internationalen Vergleich anschaut.
Ist denn den Progressiven die Freiheit egal oder sind sie eher sogar feindlich gesinnt?
Das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Ich glaube, dass das ein Stück weit ein unbewusster Prozess ist. Dass man einerseits das Gefühl hat, dass in der Zeit der Krise dieser Freiheitsbegriff einem nicht so wirklich weiterhilft. Also, dass sich auch in Teilen der Progressiven sich ein Unbehagen mit dem Wert der Freiheit einstellt, weil man den Eindruck hat, das ist ein Wert, der eigentlich einen Luxus darstellt, den wir uns jetzt nicht mehr leisten können. Also Freiheit ist so eine Art Zimperlichkeit, die uns jetzt blockiert, in dem, was getan werden muss. Wir leben in einer Zeit der Krisen und zwar in einer Zeit, in der sich auch eben ganz verschiedene Krisen überlappen und sich gegenseitig verstärken. Und da gibt es aus meiner Beobachtung gerade im progressiven Spektrum Stimmen, die sagen, naja, dieser Freiheitswert ist ja schön und gut, dass wir das mal gut fanden, aber das hilft uns jetzt überhaupt nicht mehr weiter. Wir wissen jetzt, was zu tun ist und das muss jetzt getan werden. Und so ein Wert der Freiheit, der verunsichert jetzt die Menschen nur. Ja? Also der kommt uns hier in die Quere. Und das halte ich dann schon für problematisch und glaube, dass dieser Illiberalismus von links eine tatsächliche Gefahr darstellt, die bearbeitet werden muss. Aber das heißt natürlich nicht, dass das die einzige Gefahr ist, in der die Freiheit steht. Und da möchte ich auch nicht missverstanden werden. Also natürlich wird die Freiheit eben nicht nur von links in Frage gestellt, sondern aktuell massiv auch von rechtsautoritären Bewegungen. Und das soll in dem Buch jetzt auch gar nicht unter den Teppich gekehrt werden.
Man könnte Ihnen aber auch entgegenhalten, dass Freiheit ja nun meistens die Forderung einer, sagen wir mal, machtlosen Minderheit an eine mächtige Mehrheit ist. Aber in Deutschland könnte man doch eher behaupten, die progressive Linke übt gesellschaftliche Hegemonie aus. Warum sollte die überhaupt noch Freiheit fordern? Es ist ja eine Selbstverständlichkeit.
Ja, das wäre dann allerdings noch eine etwas problematische Aufkündigung und ein sehr umfassendes Abwenden von diesem Freiheitsbegriff. Ich glaube, dass da ein Stück weit was dran ist, dass sozusagen Sie völlig recht haben, dass die Freiheit als Begriff tatsächlich ein Begriff gewesen ist, der immer auch von den Machtlosen verwandt worden ist und von den Unterdrückten ins Spiel gebracht wurde gegen die Machthaber. Und dass das eben zum Teil natürlich auch die Attraktivität dieses Begriffs in der Historie für Teile der Linken erklärt. Trotzdem, also auch heute gilt natürlich Freiheit nach wie vor als Grundwert auch etwa der Sozialdemokratischen Partei. Und ich glaube nicht, dass es da jetzt ein ganz grundsätzliches Abwinken und Abwenden von der Freiheit geht, weil man sagt, naja, jetzt sitzen wir an den Töpfen der Macht und jetzt brauchen wir diesen Wert nicht mehr. Das wäre jedenfalls sehr schade und letztlich auch ein Ausverkauf der eigenen Werte.
12:22, diesmal mit dem Politologen Michael Bröning. Wir sprechen über die Freiheit. Nun hat dieser Begriff der Freiheit in der Corona-Pandemie eine erstaunliche Karriere, wie ich finde, hingelegt. Bis dahin hat man davon in der Öffentlichkeit in Deutschland jedenfalls relativ wenig gehört. Und nun auf einmal tut man es schon. Was haben Sie denn in der Pandemie über die Freiheit gelernt?
Ja, das ist ein vielschichtiger Begriff ist und dass man, glaube ich, auch genau unterscheiden muss zwischen dem, was Freiheit für einen selbst bedeutet und was Freiheit für die Gesellschaft bedeutet. Also, um ganz ehrlich zu sein, war die Pandemie für mich persönlich in vielerlei Hinsicht auch ein Zugewinn von Freiheit. Also, und das ging, glaube ich, vielen Leuten wie mir so, die in ähnlichen Funktionen arbeiten. Für uns war sozusagen das Homeoffice ja eigentlich die drastischste Konsequenz der Pandemie, wenn man von persönlicher Erkrankung jetzt nicht betroffen war. Also von daher paradoxerweise ist ja diese Einschränkung von Freiheit für viele Menschen auch erstmal mit einer, im privaten Umfeld auch mit einer Ausweitung von Freiheit verbunden gewesen. Also merkwürdig. Aber noch merkwürdiger fand ich in der Pandemie, dass diese Einschränkung von Freiheiten gerade von Teilen der Linken so sang- und klanglos hingenommen worden ist.
Also von Freiheitsrechten, also, meinen Sie?
Von Freiheitsrechten. Und zwar nicht nur von einigen, sondern ja fast von sämtlichen Grundrechten. Also vom Versammlungsverbot über die Reisefreiheit, über Religionsfreiheit, über Berufsfreiheit. Also das sind ja keine Petitessen, die da sozusagen mal für 2 Wochen etwas reduziert wurden, sondern wir haben jetzt seit 2 Jahren und gehen jetzt ins 3. Jahr eine massive Einschränkung von sämtlichen verbrieften Freiheitsrechten. Und ich, also auch um da nicht missverstanden zu werden, das kann schon legitim sein. Also auch ein Notstand, der verhängt wird, führt noch nicht notwendigerweise zu einem Unrechtsstaat. Ja? Aber die Frage ist schon, wenn man dieses Einschränken von Grundrechten auf so breiter Front über nicht Wochen, über nicht Monate, sondern über Jahre beobachtet und gerade in progressiven Teilen damit im Wesentlichen mit Schulterzucken reagiert wird, oder mit Kritik, die sich nicht an den Maßnahmen entzündet, sondern nur an den Kritikern der Maßnahmen, dann finde ich, ist das auch bezeichnend für ein Abwenden von der Freiheit. Mhm. Und meine große Sorge ist, um das gleich noch zu Ende zu führen, ist, dass wir als Gesellschaft hier die falschen Lehren verinnerlichen, dass wir uns als Gesellschaft an Mechanismen gewöhnen, dass unser Muskelgedächtnis als Gesellschaft hier sozusagen die falschen Lehren zieht für künftige Krisen. Und ich glaube, da zeigt der Blick zurück auf vergangene Einschränkungen von Grundrechten auch, dass diese Einschränkungen bleiben, auch wenn die Krise längst gegangen ist. Also ich spreche jetzt hier aus New York und vor vielen, vielen Jahren ist hier der Anschlag auf das World Trade Center verübt worden. Und die Einschränkung der bürgerlichen Freiheitsrechte, die Ausweitung der Polizeibefugnisse, die sind nach wie vor in Kraft. Und das ist ein Trend, der leider an vielen Stellen sich als bürokratischer Fluch erweist, dass Staaten und Exekutiven diese Rechte nicht wieder aus der Hand geben, auch wenn die Krise vielleicht nicht mehr so akut ist. Und das ist meine Sorge, dass wir hier in der Pandemie die falschen Lehren ziehen und dass wir uns hier vor allem eben auch an falschen Beispielen orientiert haben. Und zwar im Wesentlichen an dem autoritären Staat China.
Aber in Deutschland erlebt man in der Corona-Pandemie bei den Beschränkungen eigentlich eher ein kontinuierliches Reagieren, Agieren, Ändern. Gerade was das Pandemie-Management und den Grad der persönlichen Freiheitseinschränkungen angeht. Das ändert sich ständig. Der Bürger hat im Gegenteil so das Gefühl, man weiß eigentlich gar nicht mehr, woran man ist. Das hat mit Freiheit doch eigentlich gar nichts mehr zu tun oder mit Einschränkungen der Freiheit, sondern mit Unsicherheit gegenüber dem Staat.
Wir haben ja in sämtlichen westlichen Demokratien erlebt, wie ja, demokratische Entscheidungsträger von dieser Pandemie eben ein Stück weit auch überfordert gewesen sind. Und deswegen haben wir ja die weitgehende Delegation von Verantwortlichkeit auch an sozusagen in Anführungsstrichen die Wissenschaft erlebt. Ja? Das ist ja kein Zufall, dass dieses Follow the Science und dieser Ansatz, das umzusetzen, was uns hier jetzt Modellierer, Mathematiker vielleicht ausgerechnet und prognostiziert haben, das illustriert ja eigentlich eine politische Unsicherheit. Aber die Konsequenz daraus ist gesellschaftlich eben auch kritisch gewesen. Also ich denke oft an das Beispiel, also wir waren als Gesellschaft wie jemand, der eine Fliege jagt, aber statt einer Fliegenklatsche einen Hammer in der Hand hat. Und da, wo wir, immer wenn die Fliege irgendwo hingesetzt hat, dann haben wir zugeschlagen. Ja, wir wollten diese Fliege erlegen und das ist vielleicht der falsche Vergleich, weil die Krankheit ernst ist. Also nehmen wir vielleicht nicht eine Fliege, sondern eine Hornisse oder vielleicht auch einen Hornissenschwarm. Aber fest steht, wir haben zugeschlagen und wir haben zugeschlagen und wir haben zugeschlagen und dabei ist sehr viel gesellschaftlich zu Bruch gegangen, nicht zuletzt auch an gesellschaftlichem Vertrauen.
Meinen Sie denn, dass diese vielleicht auch übermäßige Einschränkung von Freiheitsrechten, dass die das Bewusstsein für den Wert der Freiheit schärfen könnte? Also dass das ein positiver Effekt sein könnte?
Das ist eine positive Interpretation. Ich will das nicht ausschließen. Ich glaube, dass wir das momentan erleben, dass an vielen Orten und an vielen Stellen in der Gesellschaft das Bewusstsein auch für die Fragilität der Freiheit wächst. Aber bisher habe ich nicht den Eindruck, dass dieses Bewusstsein wesentlich von progressiven Kräften gefördert wird. Sondern da habe ich eher das Gefühl, dass es statt Reflexion eher Reflexe gibt. Und das hat viel damit zu tun, dass wir in sehr polarisierten Zeiten leben und dass der Eindruck ist, dass man gerade auf dem progressiven Lager die Reihen schließen muss. Und das hat viel damit zu tun, dass wir diese Pandemie auch als Krieg begriffen haben, als Krieg gegen den Virus. Und in diesem Zusammenhang ist jeder Dissens, ist jede Skepsis, jedes Infragestellen als Defätismus begriffen worden, gerade auch in Teilen des progressiven Lagers. Und das hat die legitime Kritik unglaublich erschwert. Und ja, natürlich wurde die legitime Kritik auch erschwert, weil Aluhutträger und sehr merkwürdige Gestalten sich diesem Protest eben auch angeschlossen haben. Das hat es jetzt nicht leichter gemacht. Aber ich glaube, dass man aus dieser Reflexhaftigkeit rauskommen muss. Dass wir mehr Reflexion haben und weniger Automatismen des reflexhaften Ablehnens und Reagieren. Also es ist ja wirklich so eine Art 180-Grad-Politik oft, dass man das Gegenteil von dem tut, was der vermeintliche politische Gegner jetzt für richtig hält.
Der vermeintliche oder tatsächlich politische Gegner, das wäre die radikale Rechte. Und warum kann denn die mit dem Ruf nach Freiheit beziehungsweise mit der Kritik an deren Einschränkungen so sehr punkten?
Weil in Teilen der Linken dieser Begriff so sang- und klanglos aufgegeben ist, ist die einfache Antwort. Also zunächst kann man aber auch, glaube ich, feststellen, dass das etwas Reales ist, was passiert. Also dass wir in den Niederlanden etwa die Partei für die Freiheit haben, dass wir in Österreich die Freiheitlichen haben, Rechtspopulisten in den USA. Hier gibt es den Freedom Caucus, sozusagen die Nachfolger der Tea Party. Boris Johnson im UK hat den Freedom Day verkündet. Und ja, in Deutschland haben wir die AfD und die hat, glaube ich, Freiheit statt Brüssel auf ihre Wahlplakate geschrieben. Und wir haben die Freien Wähler in Bayern und wir haben eben die Junge Freiheit als Zentralorgan des Rechtspopulismus in Deutschland. Also es ist sehr deutlich, wie die Rechte, die neue Rechte, diesen Begriff der Freiheit für sich besetzt. Und ich halte das für tragisch, weil natürlich, es gibt keine Freiheit in national befreiten Zonen, um das mal so pauschal zu sagen. Ja? Also das rechte Freiheitsverständnis hat mit einem umfassenden Freiheitsbegriff natürlich gar nichts zu tun. Freiheit ist von Progressiven gut auszuführen. Freiheit kann gerade auf der Linken allgemein gedacht werden und auf der Linken in eine Balance gebracht werden zwischen positiver und negativer Freiheit. Und das ist die Aufgabe. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass sich progressive Stimmen, dass sich linke gesellschaftliche Kräfte eben nicht von diesem Wert so verabschieden.
Neben der Pandemie treibt uns hier in Deutschland vor allem der Klimawandel um. Braucht denn dessen Bewältigung ein neues Verständnis von Freiheit? Also wenn man daran denkt, dass künftige Generationen wegen der Folgen des Klimawandels starke Freiheitseinschränkungen erwartet?
Ich bin da skeptisch, einfach weil ich grundsätzlich finde, dass Begriffe einen Wert haben und dass es gefährlich ist, sie Hals über Kopf neu umzudefinieren. Also ich glaube, wir brauchen einen neuen Freiheitsbegriff in der Klimakrise, so wenig, wie wir einen neuen Friedensbegriff brauchen oder einen neuen Begriff der Gerechtigkeit. Wenn mir jemand erzählt, also Michael, du musst dein Verständnis von Frieden mal überdenken oder dein Verständnis von Gerechtigkeit, weil das zählt heute alles gar nicht mehr, dann finde ich, ist schon etwas Skepsis angeraten.
Wenn nun eine Greta Thunberg, die Anführerin und Erfinderin der Fridays for Future, fordert, ihr sollt in Panik ausbrechen, Forderungen an die Politikerinnen der Welt und Politiker der Welt, ist das dann antifreiheitlich?
Also es ist sicher nicht antifreiheitlich, dass sich junge Leute für das Klima engagieren und auf die Straße gehen und demonstrieren. Das ist gut für die Freiheit, denn also auf einem überhitzten Planeten, da gibt es auch keine Freiheit. Da gibt es ganz vieles nicht, aber eben auch keine Freiheit. Aber also ich glaube schon, dass es problematisch ist und dass es problematisch ist, wenn sich Greta Thunberg hinstellt und Verhandlungen in Glasgow über den Klimapakt beispielsweise als bla 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 beschreibt. Also wenn diplomatische Verhandlungen bla 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 sind, dann ist die Frage, was kann Politik konkret tun? Ich glaube, dass das ein Hinweis auf etwas tiefer liegende Probleme sind, die mit dem Absolutheit der Krise zusammenhängen. Also wenn die Klimakrise absolut ist, dann bleibt da eigentlich kein Raum mehr für Freiheit. Wenn Klima alles ist, dann ist alles andere nichts. Und ich glaube schon, dass man auch in Teilen der Klimabewegung schon durchaus autoritäre Züge erkennen kann. Wir beobachten das an verschiedenen Stellen, beispielsweise in der Verkündigung von Klimanotständen, dass also auf kommunaler Ebene, aber auch auf regionaler Ebene, auch das Europäische Parlament beispielsweise, einen Klimanotstand verkündet. Also meistens sind damit keine konkreten Maßnahmen verknüpft, aber aus meiner Sicht ist es schon auch kritisch zu beobachten und zu bewerten, weil das letztlich ein Zeichen dafür ist, dass man den regulären Problemlösungsmechanismen der Demokratie eigentlich nicht mehr traut. Und das Gleiche gilt, wenn wir beispielsweise auch über die Frage geht, inwiefern ja, Gewalt auch legitim ist, um bestimmte Dinge zu erreichen. Also ein Bestseller, der auch von führenden Klimaaktivisten wärmstens empfohlen wird, hat den Titel How to Blow Up a Pipeline. Das ist jetzt noch keine sozusagen grüne Armee-Fraktion, die da in den Untergrund geht. Also ich will da jetzt auch nichts überzeichnen, aber ich glaube, dass da sozusagen bestimmte Tendenzen schon, also bestimmte Indikatoren, um es politikwissenschaftlich zu sagen, in Bezug auf Autoritarismus schlagen das schon an.
Wozu könnte man denn dann nun, wenn Sie auf Freiheit setzen, wozu könnte man denn nun die Freiheit nutzen, um den Klimawandel zu bekämpfen?
Also ich glaube, wenn Freiheit jetzt künftig in erster Linie das ist, was eben leider nicht mehr geht, dann sind wir auf dem falschen Zug. Ich glaube, dass die Lösung der Klimakrise viel mit Freiheit zu tun hat und dass es darum geht, einen Weg zu finden, wie wir freiheitliche Ideale für die Überwindung der Krise nutzen können. Und das hat dann viel mit der Mobilisierung von Potenzialen zu tun. Das hat auch viel damit zu tun, eben auch ausgetretene Denkpfade zu verlassen und zu überwinden und auch in Frage zu stellen und so tatsächlich gesellschaftliches Potenzial zu erschließen und zu öffnen. Das ist der bessere Weg, um diese wirklich wichtige Frage der Klimakrise zu beantworten, als darauf zu setzen, dass man jetzt durch einen Diskurs der Verbote und einen Diskurs des Verzichts, in dem sozusagen die Askese als auch moralisch überlegene Entwicklungsrichtschnur auch für den globalen Süden anempfohlen wird. Diese Wege scheinen mir nicht besonders vielversprechend zu sein. Ganz abgesehen von der Frage, dass sie demokratisch auf keine Mehrheiten stoßen werden.
Also im Grunde ist es ein Plädoyer gegen Denkverbote, aber Denkverbote haben wir ja gerade in der Klimapolitik. Die Frage, ob es denn sinnvoll wäre, Kernkraft noch weiter zu betreiben, um dem Klimawandel zu begegnen. Das scheint aber geradezu fetischisiert worden zu sein. Darüber darf nicht mehr geredet werden.
Naja, wir haben eine ganz interessante Entwicklung auf europäischer Ebene. Und da möchte ich mich jetzt auch gar nicht sozusagen positionieren und sagen, ob das gut oder ob das schlecht ist. Aber ich finde es sinnvoll, diese Diskussion zu führen. Und deswegen glaube ich, dass Denkverbote tatsächlich ein Problem darstellen. Und das bezieht sich aber ja nicht nur auf die Frage der Klimakrise, sondern das Problem mit Denkverboten, das beobachten wir, glaube ich, mittlerweile an einer ganzen Fülle von Themen, wo wir Meinungsfreiheit heute anders begreifen als noch vor einigen Jahren. Und ja, merkwürdigerweise, vielleicht auch bezeichnenderweise, gehen Impulse gegen Meinungsfreiheit aktuell eben auch häufig von progressiven Kräften aus, leider.
12:22, diesmal mit dem Politologen Michael Bröning. Wir sprechen über die Freiheit. Herr Bröning, Denkverbote. In Ihrem Essay befassen Sie sich auch mit der partikularistischen Identitätspolitik, die in Teilen der Linken Konjunktur hat. Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist dieser Trend völlig fern. Inwiefern gefährdet denn Identitätspolitik die Freiheit?
Ja, gute Frage. Also ein Großteil der Hörerinnen und Hörer hat wahrscheinlich das erste Mal diesen Begriff Identitätspolitik vor 12 Monaten gehört. Von manchen Beobachtern wird nach wie vor in Frage gestellt, ob es so etwas wie Identitätspolitik überhaupt gibt oder vielleicht immer gegeben hat. Also das ist ein bisschen eine merkwürdige Situation, wo Identitätspolitik einerseits geleugnet wird, andererseits aber auch als Selbstverständlichkeit dargestellt wird. Da müsste man sich vielleicht mal entscheiden. Aber ja, also grundsätzlich ist natürlich nichts verwerflich daran, dass sich Menschen ihrer Identität versichern und sich dafür einsetzen, Diskriminierung zu überwinden und Gleichheit anzustreben. Das ist nicht nur in Ordnung, das ist sehr gut. Aber problematisch wird es eben dann, wenn wir in einer Situation allgemeine Grundsätze der Gleichheit, der Gleichbehandlung und der Reziprozität überwinden und dafür auf Sonderrechte und auf Ungleichheit setzen. Und das ist die Gefahr, die ich momentan in Teilen der Linken sehe. Das ist natürlich auch eine Gefahr, die es auf der Rechten gibt, sogar massiv. Man kann sogar sagen, dass natürlich ursprünglich diese identitätspolitische Fokussierung auf Sonderrechte eigentlich ein Wesensmerkmal der Rechten gewesen ist. Also die Rechte hat eigentlich immer partikularistisch argumentiert. Also es gibt hier eine Nation, es gibt hier ein Volk, es gibt hier eine Rasse und die sind anderen überlegen und wir haben eigene Sonderrechte. Das ist ja nichts anderes als sozusagen eine Identitätspolitik, die von der Rechten über Jahrhunderte betrieben worden ist.
Und aber linke Identitätspolitiker oder politisch Ausgerichtete argumentieren ja, die kurzfristige, sagen wir mal, Ungleichbehandlung oder Bevorteilung einer Gruppe, die diene langfristig der Verwirklichung von Gleichberechtigung. Halten Sie das nicht für glaubwürdig? Das ist doch ein Unterschied zur Rechten.
Ja, nein, ich glaube, das ist glaubwürdig, wenn das Ziel der Gleichheit dabei nicht aufgegeben wird und wenn das Ziel des Universalismus dabei nicht über den Haufen geworfen wird. Und das ist aber leider an vielen Punkten momentan nicht so sicher. Also ja, die Linke ist ursprünglich so aufgestellt, dass wir uns für universelle Werte einsetzen und für universelle Prinzipien, beispielsweise Gleichberechtigung und Gleichheit. Deswegen hat Karl Marx von der klassenlosen Gesellschaft der Gleichen geschwärmt. Und heute ist es aber leider so, dass in Teilen der Linken eben dieser Ansatz des Universalismus aufgegeben wird und stattdessen auf Partikularismus gesetzt wird. Manchmal mit dem Zusatz, dass das ja nur eine Zwischenphase auf dem Weg in die Utopie darstellt. Aber die Gefahr, dass dabei eine neue Standesgesellschaft entsteht, in der sozusagen verschiedene Gruppen von Menschen, die eben auch ihrer Identität nicht entkommen können, dass da eine Hierarchie dieser Gruppen entsteht und Gleichheit dabei kaum noch eine Rolle spielt, die ist schon real. Und das hat dann eigentlich mit linker Politik nichts mehr zu tun, weil linke Politik ging es eigentlich immer darum, Ungleichheit zu überwinden und nicht sie zu feiern und in den Mittelpunkt zu stellen.
Ja, also Sie sprechen von Equality, das ist das, was Sie anstreben würden, Gleichheit, Gleichberechtigung. Aber in der amerikanischen oder angelsächsischen Diskussion ist oft die Rede von Equity. Könnten Sie das mal erläutern, was damit gemeint ist?
Ja, das ist ein schwer zu beschreibender Begriff. Und dieser Begriff Equity, das ist was wirklich in den letzten Monaten erst so eine wirklich rasante Karriere durchläuft. Also meine Kinder waren auch 2 Jahre in einer kanadischen Schule und plötzlich kamen die eines Tages nach Hause und haben von Equity gesprochen. Das war das erste Mal, wo ich persönlich diesen Begriff kennengelernt habe. Das ist jetzt 2 Jahre her. Und jetzt erlebe ich in den USA, aber auch im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen, die ich jetzt professionell sozusagen stärker im Blick habe, dass dieser Begriff der Equity zunehmend den Begriff der Gleichheit, der Equality verdrängt. Also wir haben uns das auch mal angeschaut und dann kann man in UN-Dokumente gucken und man stellt fest, dass 2015 der Begriff 0-mal verwendet wird, aber im letzten Jahr dann plötzlich in einem Dokument 120-mal. Der Trend ist schon etwas Bezeichnendes, dass da plötzlich so ein neues Konzept aus dem Hut gezaubert wird. Es gibt im Internet auf YouTube auch ein schönes Video, wo Präsident Biden seine Racial Equity Politik darstellt und aus Versehen noch einmal Equality sagt, aber sich dann sozusagen in Mitte des Satzes stoppt und Equity sagt. Und das finde ich bezeichnend für dieses rasante Ersetzen des einen Begriffs durch den anderen.
Aber wie würden Sie ihn denn ausfüllen? Also was bedeutet das, was unterscheidet ihn von Equality?
In Ergebnisgleichheit. Equity ist sozusagen der Versuch, Ergebnisgleichheit herzustellen, aber nicht notwendigerweise für Individuen, sondern für Gruppen. Man soll nicht sozusagen an der gleichen Linie loslaufen, wenn wir mal an ein Wettrennen denken, sondern alle sollen zum gleichen Zeitpunkt ankommen. Und wenn Gruppen nicht zur gleichen Zeit ankommen, dann wird das auf strukturelle Diskriminierungserfahrungen zurückgeführt. Und das ist eine schwierige Diskussion, weil es natürlich Diskriminierungserfahrung gibt. Und darum soll man auch nicht herumreden. Also wir leben natürlich in einer Welt, in der Diskriminierung nicht überwunden ist. Also jeder, der sich mal damit beschäftigt hat, wie schwer es ist, als sozusagen Nicht-Bio-Deutscher in Berlin eine Wohnung zu mieten, der kann das bestätigen. Also natürlich gibt es Diskriminierung und sie muss überwunden werden. So. Aber in diesem Ansatz der Equity geht es nicht so sehr um die Überwindung von Diskriminierung, sondern um neue Diskriminierung, die dann die ursprüngliche Diskriminierung konterkarieren soll. Und das ist ein sehr heikles Konzept. Und ich glaube, das hat mit dem, was Martin Luther King als Farbenblindheit bezeichnet hat, dann nichts mehr zu tun. Also sozusagen, es kommt gar nicht darauf an, welche Hautfarbe du hast, sondern es kommt auf den Content deines Charakters an. Und heute wird es in Teilen eben umgedreht. Es kommt nicht mehr auf den Content des Charakters an, sondern nur noch auf die Hautfarbe. Und das kann keine progressive linke Position sein.
Progressiv war auch mal die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Wäre die denn heute noch möglich? Ich denke jetzt mal so an Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das müsste doch Identitätspolitikern total aufstoßen.
Ja, das ist denkbar, das weiß ich nicht. Aber das ist merkwürdig, dass bestimmte Positionen, die vorgestern noch für absolut haltbar und in Ordnung gegolten haben, heute eben in Teilen dieser Linken, und das ist ja wirklich ein verschwindend kleiner Teil eigentlich auch, nur der ist sehr laut, dass eben in einem bestimmten Teil dieser Linken diese Dinge dann eben sehr rasant in Frage gestellt werden und dass man eben auch in Teufels Küche kommen kann, wenn man sich dann an diese neuen Dogmen nicht hält.
12:22, diesmal mit dem Politologen Michael Bröning. Wir sprechen über die Freiheit. Sie, Michael Bröning, erleben die identitätspolitischen Kontroversen vor allem in Nordamerika. Aber Sie sind beheimatet in der SPD. Letztes Jahr erlebte Wolfgang Thierse einen innerparteilichen Shitstorm, als er seine Sorge um eine Gesellschaft beschrieb, die in Partikularinteressen zerfalle. Man hört jetzt inzwischen nichts mehr davon und hat so ein bisschen den Verdacht, das Ganze wurde wegen des Bundestagswahlkampfs geschlichtet, vielleicht auch unter den Tisch gekehrt, wer weiß. Ist dieser Streit eigentlich entschieden zwischen Linksliberalen und Linksidentitären?
Ja, schwer zu sagen. Also ich habe den Streit im letzten Jahr ein bisschen von der Seitenlinie aus verfolgt, eben auch, weil ich gar nicht in Deutschland war und fand es schon erschütternd eigentlich, wie mit so einem wirklich verdienten Genossen wie Wolfgang Thierse da auch umgegangen worden ist in Teilen der Partei und habe mich dann gefreut, dass es eben darauf auch, ja, dass es eben auch wirklich dazu gekommen ist, dass Leute sich hinter ihn gestellt haben. So ist der Konflikt jetzt behoben. Jetzt ist ja auch nichts, was nur in der SPD jetzt passiert, sondern das ist ja letztlich eine Frage, die sich im progressiven Milieu insgesamt über Parteigrenzen hinweg abspielt und zwar auch über die Bundesgrenzen hinweg. Also ich bin jetzt in den USA und ja, natürlich. Also hier habe ich nicht den Eindruck, dass die identitätspolitischen Kulturkämpfe beendet sind. Im Gegenteil. Das geht in eine neue Runde. Und es ist leider ja oft so, dass politische Entwicklungen, die in den USA oder im angelsächsischen Raum insgesamt anfangen, dass die früher oder später dann eben auch in Deutschland wieder aufschlagen. Und deswegen halte ich es jetzt nicht für ausgeschlossen, dass wir auch da noch in eine neue Runde kommen. Und ja, in der SPD ist es ganz gut gelungen, glaube ich, auch erstmal so eine Art Friedens- oder Waffenstillstand vielleicht in diesen Fragen herzustellen. Ob das jetzt gesamtgesellschaftlich gelingt, da bin ich jetzt eher skeptisch. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir schon in einer Phase sind, wo diese Kulturkämpfe bereinigt worden sind.
Sie sind ja Mitglied des SPD-Grundwerteausschusses. Macht man sich da eigentlich Gedanken um universalistische Werte wie die Freiheit, wie die Gleichheit, wie die Aufklärung?
Ja, auch in der SPD-Grundwertekommission führen wir natürlich Diskussionen. Also die Aufgabe dieser Kommission besteht ja nicht darin, Tagespolitik zu machen, sondern über den Tellerrand der Tagespolitik hinauszuschauen und sich mit den grundlegenden Fragen zu beschäftigen. Und da haben wir in den vergangenen Monaten und natürlich auch vor dem Hintergrund des Streits um Wolfgang Thierse und auch Gesine Schwan hat sich ja dann in diese Debatte eingebracht, darum, wie wir es als Progressive eigentlich mit diesen Fragen halten. Und ja, die Grundwerte der Sozialdemokratie sind Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und ich glaube, dass es da auch niemanden gibt, der an diesem Dreiklang rüttelt oder ihn in Frage stellt. Im Gegenteil. Es geht darum, dass sozusagen auch gegen Infragestellen von rechts und von anderen Stellen zu verteidigen. Ich glaube, dass das bisher ganz gut gelungen ist, weil ja auch, wenn man jetzt über identitätspolitische Herausforderungen spricht, darf man ja auch nicht vergessen, dass das nicht populär ist. Also es ist ja nicht so, dass wir auf der einen Seite die kleine Insel der Verbliebenen haben, die noch an Gerechtigkeit und Solidarität und Freiheit glauben. Und umgeben ist diese Insel von einem Meer von Menschen, die Ibrahim X. Kendi gelesen hat. Und
das ist ein führender identitätspolitischer Autor in den USA, nicht wahr?
Ja, und sozusagen so ist es ja nicht. Sondern wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dann wird ja klar, dass ja gerade sehr prominente Fürsprecher dieser sozusagen partikularistischen Exzesse, dass die ja letztlich nicht besonders zahlenmäßig stark vertreten sind, sondern eben auch eigentlich nur in bestimmten sozialen Medien enorme Resonanz entfalten können. Aber das ist ja alles nicht mehrheitsfähig. Also wenn man eine Abstimmung machen würde, wer möchte, dass nicht jetzt zukünftige Entscheidungen über Berufswahl abhängig machen von der Hautfarbe und der Religion, dann hätte man dafür keine Mehrheit, und zwar aus gutem Grund nicht, weil diese Abbildung von Normalverteilung der Gesellschaft in jedem einzelnen Segment kann nicht funktionieren und ist antifreiheitlich, und Menschen wollen das ja auch nicht. Und überall dort, wo solche Versuche dann eben auch zur Wahl gestellt werden, scheitern sie ja in der Regel auch an der Wahlurne. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz ermutigendes Zeichen.
Die Menschen wollen das nicht, und vielleicht auch eine Mehrheit der Progressiven wollen das gar nicht, aber sie überlassen eben dieser lautstarken Minderheit offenbar die Öffentlichkeit. Wie würden denn Sie, Michael Bröning, Mitglied der Grundwertekommission der SPD, einen zeitgemäßen linken Freiheitsbegriff fassen?
Okay, wie viel Zeit habe ich?
Eine Minute?
Also ganz kurz gesagt. Also ich glaube, dass es für progressive Kräfte an der Zeit ist, sich daran zu erinnern, dass Freiheit eben einerseits Freiheit zu bedeutet. Natürlich, Freiheit bedeutet Partizipation, Teilhabe, Gleichberechtigung, gleiche Chancen. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Freiheit eben auch bedeutet Freiheit von. Und zwar Freiheit von Bevormundung, Freiheit von staatlicher Übergriffigkeit und Freiheit von Gängelung. Progressiver Freiheitsbegriff, der verbindet diese beiden Elemente. Und da gibt es den wunderbaren jüdisch-britischen Philosophen Isaiah Berlin, der gesagt hat, Freiheit ist Freiheit. Und daran sollten wir uns auch auf der Linken regelmäßiger erinnern.
Vielen Dank, Herr Bröning.
Ihnen danke.
12:22, das Gespräch am Wochenende. Sonnabends um 12.22 Uhr im RBB 24 Inforadio. Mehr zu Themen und Gästen online unter rbb24inforadio.de.